zu Book, Buch und Kunst und Kuchen, dem Literatur- und Kunstpodcast der Osnabrücker Rundschau auf OS Radio 104,8 mit
Tina Schick und
Kerstin Rossart.
Und wen haben wir heute als Gast?
Wen haben wir denn noch? Ach so, mich, ja, genau. Ich bin Udo Becker. Also kein Bäcker, der Udo zu packt, ne? Mein Name ist Udo Becker, ja.
Genau, du backst auch nicht, sondern schreibst dich mit E.
Das ist wahr. Ja, aber das hört man ja nicht.
Nee, das ist richtig, deswegen sage ich es ja gerade.
Ja, und wir sitzen jetzt hier heute dank Tinas Beziehung bzw. Arbeitsstelle.
Genau, meine Arbeitsstelle ist das.
Ja, fast. Ja, nicht ganz, aber in einem Raum.
Genau, wir sind heute im Studierendenzentrum hier im Campus Osnabrück und durften uns einen Raum mieten und das zum Glück, weil ich ja bei der Uni angestellt bin. Und von daher konnten wir heute einfach in einen kleinen, gemütlichen, naja, gemütlichen Raum.
Ja, weil weder im Grünen Jäger noch im Unikeller, der im Moment im Gewölbe noch saukalt ist, sage ich jetzt mal so, ein Plätzchen für uns frei war, dann sitzen wir jetzt hier in so einem, naja, Besprechungsraum, wie das so Besprechungsräume sind, quadratisch.
Das ist eigentlich ein Arbeitsraum eher. Besprochen wird hier weniger.
Ja gut, wir arbeiten jetzt hier gleich. Ne? Aber er ist einfach quadratisch praktisch gut. Also,
mit sonniger Aussicht.
Aufs IW.
Aber die Sonne scheint. Die Sonne geht jetzt gleich unter, aber ja, so ein bisschen kriegen wir da noch von ab. Ja. Ne? Und ja, wir haben Udo Becker hier. Udo Becker gehört zu den Leuten, die ganz, ganz, ganz viel machen, die aber eigentlich nicht bekannt sind. Wir haben jetzt hier im Studierendenzentrum...
Noch nicht.
Noch? Ja, doch.
Eine Stunde bis theoretisch mega bekannt.
Den Insidern ist er bekannt, aber der großen Publikum, oder wie soll ich das sagen, in dem Sinne jetzt nicht. Und
das liegt daran,
Udo, erstmal, so leider können wir dir hier jetzt keinen Kuchen anbieten oder sowas, wieder mal nicht, aber du kannst gerne unsere Kekspalette entern und aufessen. Nicht alles bitte. Ja.
Ich glaube, dass er noch nicht so bekannt ist. Das liegt daran, dass er nämlich sehr bescheiden ist.
Meinst du?
Ja, das sehen wir in einer Stunde gleich auch nochmal.
Ja, gut. Mhm. Also um Udo Becker jetzt mal ein bisschen vorzustellen. Udo Becker ist nämlich auch einer von denen, die wirklich rund um zu alles Mögliche machen. Wenn man sich seine Internetseite anguckt, die will ich jetzt mal gleich bekannt geben, bitte gerne, gerne stöbern. Becker-Musik-und-Wort.de. Einfach durchgeschrieben heißt das dann. Und da steht nämlich oben drüber, Udo Becker ist Autor, Komponist, Musiker und Regisseur für Theater, Film und Pop. Und unter anderem steht hier jetzt noch, er macht musikalische Leitung, Komposition, Arrangement, Autor, Tonstudio, Hörbuchregie. Geht's noch?
Wieso sind wir dann eigentlich hier und
aber
nicht
bei dir?
Aber
das war ja längst nicht alles.
Nein, aber das ist jetzt einmal nur ein Teil, den ich jetzt hier aufgezeigt habe. Und ich habe unter anderem Udo Becker, also er ist ja über uns erstmal bekannt, über die Autorenseite bei Tina und mir. Da kommen wir nachher noch zu. Aber ich habe Udo kennengelernt bei einer Veranstaltung im Museum am Schölerberg. Und zwar ist das eine Lesung gewesen, die unter anderem mit dem Literaturbüro Westniedersachsen zusammen erstellt wurde und mit Simon Rühhag mit dem Titel Lesung unter Spannung. Und da hat Udo den Soundtrack zu beigesteuert und zwar perfekt zu dem, was Simon Rühhag vorgelesen hat. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen sollte. Das passte so wunderbar zusammen. Und da würde ich dich jetzt als allererstes erstmal fragen, wie macht man sowas? Du kriegst jetzt den Text oder was da passieren soll und du hast ja ein eigenes Studio auch?
Nein, ich bekomme den Text und eigentlich bekomme ich nicht, was passieren soll. Also vielleicht das eine oder andere. Aber ich arbeite dann den Text durch und produziere dann erstmal grob, wo ich denke, wo es hinführen könnte. Und dann relativ früh treffe ich mich mit dem Landschaftsverband Osnabrückland und dem Leiter vom Literaturbüro Westniedersachsen, um denen dann zu zeigen, wo ich im Moment sozusagen hintendiere, ob es auch ihren Vorstellungen entspricht.
Also ja. ein dauerndes und, Hin und Her dann auch.
Also witzigerweise gerade, also das, was du jetzt hier ansprichst, diese Veranstaltung, da waren beide sehr angetan, was ich ihnen da vorgespielt hatte.
Also war nicht viel Hin und Her.
War kein Hin und Her, nein, nein, nein. Ich habe das dann zu Ende gemacht und dann trifft man sich natürlich noch einmal, geht noch mal alles durch, schaut, ob irgendwo noch was fehlen könnte oder so. Ja, aber es ist schon natürlich viel Arbeit. Das sind 70 Soundscapes, die man da produziert und sich ausdenkt.
Ja.
Das ist schon viel Arbeit, ja.
Du hast aber dafür auch die entsprechenden, ich sage es mal, Arbeitsmittel. Also du wohnst in Bad Lahr und hast da auch ein eigenes großes Studio.
Ja, ja, ich habe ein altes Heuerhaus gemietet, also Kotten. Und da habe ich einen großen Raum, der auch mein Studio ist. Studio ist vielleicht so ein bisschen übertrieben, Projektstudio nenne ich es.
Also Kerstin hält gerade ein Foto davon in der Hand. Also das ist so ganz, 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 ganz klein. Ich sage erst bescheiden. Also, das ist also mega.
Mindestens 50 Knöpfe, die man hier sieht.
Ja, aber es passt jetzt kein Schlagzeuger rein oder ich könnte keine Band dort aufnehmen. Also so natürlich Gesang wird aufgenommen und das ist ein riesiges Mischpult.
Ja gut, dann nennen wir es Soundstudio.
Na gut, können wir auch so.
Ja, aber wenn man das anguckt, also auch auf der Internetseite zu bestaunen, ein Bild aus dem Studio. Also von daher, ich würde da hoffnungslos untergehen hier mit unserem kleinen Aufnahmegerät, was wir hier haben für unseren Podcast.
Du hast aber immerhin auch 9 Knöpfe dran.
Ja, aber die werden ja nicht alle gebraucht.
Die wird man auch nicht immer alle brauchen, oder?
Ja gut, okay. Auf jeden Fall, da mischst du das dann im Grunde genommen ab und nimmst das dann auf, das habe ich gesehen bei dir, auf dem Notebook mit und live spielst du das dann praktisch zu dieser Veranstaltung, wenn es eine Live-Veranstaltung ist, ein.
Genau, ich produziere sozusagen die Musik. Ich habe da so ein Master-Keyboard und unglaublich viel Software natürlich im Computer, wo die ganzen Sounds drin sind und das muss natürlich alles dann zusammengebastelt werden.
Ja. Aber jetzt, ich habe, es steht auch auf deiner Internetseite, aber wir haben ja schon länger miteinander zu tun. Du hast ja ganz, ganz viel auch zwischendurch immer, wenn wir am Stammtisch von den Autoren waren und so weiter, viel erzählt von dir. Ja. Du bist ja in Osnabrück geboren und hast hier auch Abitur gemacht. Aber dann hast du im Grunde genommen eine Deutschlandreise gemacht. Erzähl mal.
Nein,
nein.
Noch nicht. Ich meine, erzähle ich gerne, aber gut, ich habe hier am Ratsgymnasium Abitur gemacht und habe hier in der Uni Osnabrück studiert, Musik und Biologie angefangen. Und weil ich eigentlich Musik studieren wollte, aber dafür brauchte ich noch eine Aufnahmeprüfung und da hat man mir dann hier in der Uni eine Klavierlehrerin gegeben. Meine Eltern wollten mir das nicht mehr finanzieren. Ich brauchte jemanden, der mir bei Interpretation half. Also ich hatte wahnsinnig viel. Das italienische Konzert von Bach und. Also ganz viel konnte ich auch schon auswendig. Ja, und dann bekam ich diese Lehrerin. Und ich wollte mit ihr diese Sachen arbeiten. Also wie man das perfekt interpretiert, darauf kam es mir an. Aber das wollte sie nicht. Sie war selber Studentin in Hannover. Sie hat dann einfach ein Buch aufgeschlagen, wollte ich die rechte Hand spielen, dann die linke Hand, dann das Buch zugeschlagen, dann mit beiden Händen, rechte Hand lauter, linke Hand leiser. Also so ein völliger Schwachsinn.
Das ging nicht. Noch können die das jetzt hören?
Ich weiß nicht, ob sie wird mich gar nicht kennen, glaube ich mehr. Ja, auf jeden Fall, ich habe 2 Stunden gemacht. Ich hatte Zeit selber 20 Klavierschüler, also völliger Quatsch war das einfach. Ja, und dann habe ich überlegt und dann habe ich gedacht, gut, dann studiere ich Biologie. Und dann habe ich gewechselt auf Diplombiologie. Und dann kam das Theater Osnabrück und hat mich gefragt, ob ich nicht die Musik zu König Lear schreiben könnte und spielen könnte, vielleicht noch mit einem zusätzlichen Musiker.
Ja. Wie hast du denn den Kontakt dazu hingekriegt? Weil ja, ich meine, es kommt ja deswegen, nicht ohne weiteres jetzt das Theater auf jemanden zu.
Deswegen müsste ich eigentlich weiter vorher anfangen. Ach, ich habe so als 17-Jähriger war ich zum Beispiel DJ hier am Konrad Adenauer, in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich hatte zwei sehr bekannte Bands damals, einmal Rock Appeal und einmal die Gruppe Scrap, auch mit deutschen Texten. Und Pantomime war auch dabei und so. Also es wurde schon, war schon sehr szenisch auch angeordnet und wir haben jetzt nicht in ganz Deutschland, aber Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen auf jeden Fall, auch Schüttorf, Open Air und also wir waren wirklich sehr, sehr viel unterwegs, viele Tourneen auch gemacht und ich hatte auch einen PA-Verleih, das heißt, da leiht man große Lautsprecheranlagen irgendwelchen Bands, die irgendwelche Auftritte haben oder ich habe selber diese Bands abgemischt, also das war schon damals relativ viel, was ich so hatte und
das mit 17 schon.
Das war dann ja neben der Schule.
Ja, ja. Also zum Beispiel mein Abitur, da hat mir mein Englischlehrer gesagt, Udo, du musst unbedingt das und das lernen. Und da dachte ich, oder ich habe keine Zeit dafür, ich bin auf Tournee. Wann soll ich das lernen? Der sagte, oh, dann wirst du eine 5 kriegen. Wow. Also er hat sich wirklich sehr bemüht, aber es ging einfach nicht. Und ich habe die 5 gekriegt, also er hat recht gehabt. Ja, 5 ist auch ein bisschen mehr als eine 1 oder so, ne?
Die Sichtweise, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Nein, kann man nicht ändern. War einfach so.
Aber du hast das Abi ja trotzdem geschafft.
Ja, ja, das Abi habe ich geschafft und ich habe ja angefangen auch zu studieren und wie gesagt, Diplombiologie dann angefangen. Und das Theater hat mich gefragt, ob ich nicht diese Musik da machen könnte und das habe ich gemacht. In der NOZ stand dann, Udo Becker erzeugte die Donation. Ich habe sehr viel mit Donau und so gearbeitet, ganz viele verschiedene Sachen damit auch ausprobiert. Ich war nie im Theater. Ich habe einmal Warten auf Godot gesehen und habe mich gefragt, wann kommt der endlich? Mhm. Ich hatte mich nie für Theater interessiert. Also, das heißt nun nicht, dass ich in meiner Rockband Scrap auch theatralisch was erarbeitet habe. Ich hatte noch eine Schaufensterpuppe, die ich besorgt hatte in Trenchcoat, die mit unserer Sängerin dann auch korrespondierte und so, ne? Und mit den Pantomimen und so. Also, ja, deswegen war das schon wirklich was Neues für mich. Und die waren sehr begeistert von mir und haben eine Stelle eingerichtet für mich als Leiter der Schauspielmusik und mir das angeboten und das habe ich dann angenommen. Und dann war ich in Osnabrück, ja, ich würde sagen, also 12 Jahre habe ich hier gelebt. Also ich bin Osnabrücker, aber ich meine, gelebt am Theater. Und dann bin ich nach Saarbrücken gegangen ans Staatstheater. Aber ich war immer noch Leiter der Schauspielmusik in Osnabrück. Also ich habe auch noch für Osnabrück gearbeitet. Und dann ging
also
nochmal,
du hast dann wirklich eine feste Stelle, also nicht so projektbezogen, nein, sondern wirklich...
Ja, ja, ich war im öffentlichen Dienst tätig.
Ja.
Ja.
Und dann...
Ich habe auch damals das Emma-Theater mit meiner Band Scrap eingeweiht. Genau, da waren wir mit dabei. Aber dann irgendwann ging es nicht mehr. Ich hatte so viel am Theater zu tun. Also Kinder- und Jugendtheater und natürlich Schauspiel und Musicals. Und das war schon sehr, sehr viel.
Und deswegen bist du dann nach Saarbrücken gegangen und hast 2 Jobs gemacht?
Nein, nicht deswegen, sondern... der damalige Oberspielleiter Cosmin Moniak, der ging nach, wie war das, oh Gott, Der Intendant hörte dort auf zu arbeiten in Osnabrück, deswegen musste ich sowieso woanders. Ich hätte vielleicht nicht woanders hin gemusst, aber ich wollte ja auch weiterkommen. Mhm. Und dann hatte ich dieses Angebot vom Staatstheater Saarbrücken und Gosvin Monja, der Oberspielleiter, hatte auch dieses Angebot und da auch als Oberspielleiter zu arbeiten. Und ich habe ihm dann auch die Stelle als Schauspieldirektor damals besorgt. Das war irgendwie witzig, was manchmal so passierte. Ja, und da habe ich dann 1-2 Jahre gearbeitet. Danach wurde auch, war dort Intendantenwechsel und man bot mir an, dort eigentlich zu bleiben. Aber ich wollte weiter, weil Gosvin auch dort aufhörte. Ich hatte ein Angebot aus Darmstadt, eins aus Krefeld-Mönchengladbach und eins aus Stendal. Das war kurz nach der Wende. Mhm. 92, glaube ich, 91 oder 92. Und dann habe ich überlegt. Und es hatte mich interessiert, noch etwas irgendwie von der ehemaligen DDR und so, von diesen Menschen, die dort, wie sie dort lebten und so, etwas davon mitnehmen zu können. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann gehe ich nach Stendal. Und der Oberspielleiter ging auch mit nach Stendal, der später dort auch Intendant wurde. Ja, und da war ich dann auch so 12, 14 Jahre. Aber das heißt nicht, dass ich nur in Stendal gearbeitet habe. Ich war in der Zeit in Berlin, ich war in Münster Leiter der Schauspielmusik, ich war in Neustrelitz, in Magdeburg habe ich gearbeitet, in Hamburg, in, ich weiß nicht wo, überall. Achso, in Georgsmarienhütte, in der Waldbühne, auf der Waldbühne, da war ich auch viele, 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 viele Jahre, bestimmt über 10 Jahre oder 15 Jahre oder ich weiß vielleicht noch länger. Ja, ja, da habe ich lange gearbeitet. Aber da hatte ich dann irgendwann mit dem Regisseur ein Problem, was ich nicht mehr mittragen wollte und da habe ich dann mit aufgehört, mit ihm zu arbeiten. Aber das möchte ich jetzt nicht erzählen, was er angestellt hat.
Ist das kein Stress? Kommt man da denn nicht durcheinander, wenn man so viele verschiedene Sachen parallel laufen hat? Also ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen.
Das ist schon wirklich wahnsinnig. Auch in Wilhelmshaven habe ich auch gearbeitet, 14 Jahre oder 12, ich weiß nicht, 12, 14 Jahre. Ich war ungefähr 150.000 Kilometer im Jahr unterwegs. Ne? Mein Arbeitshaus war in Bad Lahr, da wohne ich jetzt 46 Jahre
in dem Haus. Achso, du hast dann also praktisch dann nur vorübergehend immer woanders gewohnt, aber du hast im Grunde genommen ein festes Heim.
Eine Postadresse und dann?
Eigentlich meine Postadresse und mein Arbeitshaus, würde ich das eher nennen. Weil ich ja diese Sachen, ja in Saarbrücken habe ich vieles von dem mitgenommen, weil ich dachte, man mir zwei große Räume auch so gegeben, wo ich arbeiten konnte. Aber andere Theater haben solche Räume nicht für mich gehabt. Und so musste ich in meinem Häuschen sozusagen nur die Musik produzieren, dann für die entsprechenden Theater.
Also sozusagen war das damals schon Homeoffice?
Nee.
Nee? Aber nee. Du bist doch nach Bad Lahr, hast da produziert und bist mit dem, was du da gemacht hast, dann wieder nach Stendal oder Wilhelmshaven oder sonst wohin und hast das dann da...
Tina, du musst dir das so vorstellen. Zum Beispiel in Stendal. Da gingen die Proben dann bis 10 Uhr. Dann bin ich nach Osnabrück gefahren.
Hinterher noch?
Ja, klar.
Okay.
Also, aber da warst du aber auch noch... Bad Lahr gefahren.
Ja.
Dann habe ich da 3 Stunden geschlafen und habe dann morgens Musik produziert und musste dann so um 12 Uhr spätestens, also eigentlich um 10 Uhr fangen ja die Proben an, aber dann habe ich das so gemacht, dass ich um 12 Uhr angefangen habe. Also dann musste ich da zurückfahren und so, also das war schon viel. Und ich habe meistens so 3 Wohnungen gehabt, weil ich ja an so vielen Theatern gearbeitet habe. Ja.
War die Wohnungsnot vielleicht auch noch nicht ganz so groß, aber eigentlich schon, ne?
Also ich weiß nicht, irgendwie einerseits kann ich mir das wirklich reizvoll vorstellen, wenn man tatsächlich so kreativ ist, aber ich weiß nicht, also ich glaube, mir würde da wirklich zwischendurch so eine Portion Ruhe und ja, echt mal abhängen oder sowas.
Hat man ja 6 Wochen eigentlich.
Am Stück?
Also ich nicht, aber normalerweise, ja, die Theaterferien, das sind immer 6 Wochen im Jahr, im Stück, am Stück, genau.
Mhm. Aber du bist jetzt auch weiter noch, jetzt nicht irgendwo am Theater oder sowas, irgendwo fest angestellt, aber du bist so an zig Produktionen oder so beteiligt. Oder sind das jetzt wirklich alles so kleinere Sachen wie zu dieser Lesung und also jetzt auf der Seite, da steht, dass du Hörbücher machst und du hattest auch erzählt, dass du über den Winter ein Musical geschrieben hattest irgendwo, aber für irgendeinen Bereich in Süddeutschland.
Es geht hier um den geschenkten Gaul, den also als Hinständer gearbeitet habe. Dann haben nachts oder abends so viele Leute immer wieder über Hildegard Knef gesprochen.
Ja.
Und ich bin kein Knef-Fan oder so, aber ich fand das so interessant, habe da ein bisschen recherchiert und hatte dann die Idee, vielleicht ein Stück über Frau Knef zu schreiben, über Hildegard Knef, weil sie ist Schauspielerin, die Chansonsängerin gewesen und so. Also da war ein großer Aspekt, was man über sie schreiben konnte, weil sie auch immer wieder tief runtergefallen ist in ein Loch und wieder hochkletterte und wieder Erfolg hatte. Ja, und da war ich interessiert und habe damals mit dem dortigen Intendanten darüber gesprochen. Der sagte, ach nee, aber hier in Ostdeutschland, der interessiert überhaupt keinen und so. Also, ja, ihn konnte ich davon nicht überzeugen. Ich habe dann ein bisschen angefangen zu schreiben und ein guter Freund von mir wurde Intendant in Wilhelmshaven und der Gerd Hess, und dem habe ich auch davon erzählt und der sagt, ja, das ist doch toll, hast du schon was geschrieben, zeig mal her und so, und der war davon total begeistert und hat gesagt, ja, mach das, schreib. Ja, und dann habe ich angefangen zu schreiben. Dann hat die Bunte davon erfahren, dass das Theater Wilhelmshaven dieses Stück aufführen wird. Dann hat davon das Management von Frau Knef erfahren und mich gefragt, ob ich nicht einen Teil von Frau Knef mit hinzunehmen könnte. Sie hatte 1918, sie hatte ja einen Roman geschrieben, Der geschenkte Gaul, der ist ja sehr bekannt.
Genau.
Und 1980 hatte sie sozusagen angefangen, ein Musical darüber zu schreiben. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, ja, finde ich gut. Dann hat es sich so ergeben, dass wir eigentlich einen Termin hatten, wo wir uns einmal kennenlernen, Frau Knef und ich. Aber sie ist 2 Wochen vorher gestorben.
Oh,
ja.
Hätte ja auch wohl noch warten können, ne?
Ich war auch bei der Beerdigung dabei und so. Und ja, was wollte ich erzählen?
Du bist bei dem Musical.
Genau. Und dann hat sich das letztendlich so entwickelt, der Anfang dieses Musicals ist von mir. Dann bis zur Pause ist eigentlich in erster Linie von Frau Knef. Also natürlich sind auch ein bisschen von mir dabei. Aber der ganze zweite Teil, alle Dialoge und auch viel Musik und so, ist von mir. Natürlich auch viel Musik, die ihre Komponisten damals gemacht haben und so. Aber ich habe auch was dazu beigetragen, aber vor allen Dingen Dialoge, Songtext und so weiter. Und das wurde 2003 uraufgeführt in Wilhelmshaven, wurde dort 50 Mal ausverkauft. Also so viel Geld hatten sie noch nie eingenommen für irgendein Theaterstück oder Musical oder wie auch immer. Also man hätte es auch spielen können ohne diese zusätzlichen Gelder, die ja so ein Theater dazu bekommen hat. Dann hat das Tourneeunternehmen Landgraf das Stück übernommen und es 500 Mal in Deutschland, Österreich und Schweiz aufgeführt. Und dann wurde das in Berlin und ich weiß nicht, wo überall auch mal gespielt. Ja, und jetzt kommen wir zu deinem Punkt. Hildegard Knef wäre 100 Jahre alt geworden. Im letzten Jahr.
Ah.
Am 28. Dezember, glaube ich. Oder November.
Ich weiß es auch nicht.
Und so hatte das einmal in Hildesheim Premiere. Ich glaube, es läuft immer noch, also es ist immer ausverkauft. Und in Esslingen, da sind wir jetzt wahrscheinlich Süddeutschland, so unter Stuttgart und so. Ja, was du eben meintest, ist es auch immer ausverkauft. Ich habe es mir auch angeschaut. Das Theater hatte mir 3 Übernachtungen in einem Hotel auch besorgt und war bei Proben dabei. Noch ein Interview beim ZDF gegeben und beim SWR und so. Ja, genau. Das war schon wirklich toll.
Ich habe das Gefühl, da sitzt ein ganz großer Mann vor uns. Müssen wir dich jetzt siezen?
Nein, aber du hast das wirklich komplett, ja gut, bis auf die Lieder, die von Hilde Knef natürlich selber kommen, aber komplett arrangiert, die Texte, alles.
Die Musik habe ich natürlich arrangiert, da ist aber auch viel Musik dabei von mir. Mhm. Und aber auch ansonsten von sehr bekannten Komponisten, die man so nicht kennt. Aber ja,
genau. Wahnsinn. Ja, und deswegen dachte ich vorhin, also eigentlich so ein bekannter Unbekannter eigentlich.
Und was sehr schade ist, ich habe...
Wie nennt man das in der Wirtschaft immer? Hidden Champions, ne? Ich glaube ja, also versteckte, genau.
Ich kenne das Wort auch nicht.
Versteckte Champions, also was, die wirklich super toll sind, aber von denen nie jemand was gehört.
Was wirklich sehr, sehr schade ist, ich hatte in Wilhelmshaven arbeitete, oder ja, war noch eine schwarze Schauspielerin und Tänzerin und die konnte auch singen. Und da hatte ich nach dem Intendantenwechsel, dem neuen Intendanten, gefragt, ob er nicht Interesse hätte, wenn ich ein Stück über Josephine Baker schreiben würde.
Ja. Ne?
Gegen Rassismus und Semitismus und diese ganzen Geschichten. Und da hat sie noch eine Regenbogenfamilie damals gegründet, damit sie, also Kinder adoptiert, 12 Kinder adoptiert aus unterschiedlichen Herkunftsländern, um zu zeigen, dass Menschen auch aus unterschiedlichen Ländern friedlich miteinander umgehen können. Mhm. Und naja. Und er fand das auch eine sehr gute Idee. Ich habe das Stück auch geschrieben und auch ganz viel Musik dazu natürlich gemacht und so weiter und so fort. Aber dann hat die Jane Chiral leider gekündigt. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie In aller Freundschaft kennt oder so. Da hat die zum Beispiel dann auch mit.
Da schalte ich immer weiter.
So, und so finde ich kein Theater, ja, was es aufführen will oder kann. Weil man darf keinen Weißen irgendwie schwarz schminken.
Da gibt es diese Blackface-Debatte. Blackfacing, ne?
Ja. Naja, also das funktioniert nicht. Und ich hatte es jetzt sogar, also ich hatte es einem Verlag gegeben, der findet das unglaublich gut. Felix Bloch-Erben, die sind doch sehr bekannt. Aber wo auch man der Geschenke Gaul drin ist. Aber die können noch nicht die Rechte einholen für die Musik, weil es kein Theater gibt. Das ist zu aufwendig. Der Aufwand ist so groß. Es wird so teuer und wenn man kein Theater hat, was es aufführt, ist es einfach schlecht.
Das heißt, wir müssen jetzt wieder Zuhörer und Innen haben, die das jetzt hören, die eine dunkelhäutige Tänzerin und Sängerin kennen, die am Theater ist und wo das Theater dann Lust auf dein Stück hat.
Ja,
also obwohl, das ist ja nicht schade. Kannst du dich entsinnen? Wir waren noch irgendwo mal in einer Ausstellung, wo auch ein großer Teil von über Josephine Baker gewesen ist.
War das in
Bonn? Wo auch diese ganze Familiengeschichte mit den adoptierten Kindern und so weiter. Das war, glaube ich, in Hamburg irgendwo.
Hamburg?
Ich
wäre jetzt bei Bonn gewesen, aber Hamburg kann gut sein.
Ja. Ich glaube, das war Bonn, richtig, die Bundeskunsthalle, glaube ich. Da war das, glaube ich. Ja. Aber es spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall war da von Josephine Bakers Geschichte, halt Lebensgeschichte, eben auch diese ganzen politischen Hintergründe und so weiter. Und das wäre eigentlich wirklich eine wahnsinnig tolle Sache.
Ja, und ich glaube, auch musikalisches macht es ruhig.
Ja.
Macht es neugierig, 20er-Jahre-Musik und so.
Das war ja nicht nur ihr Bananenrock. Das war ja noch viel, 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 viel mehr.
Ja. Ja, sie war ja auch Sängerin.
Ja, ja,
also das ist Sängerin vor allem.
Das wäre eigentlich wirklich, wie du jetzt gerade sagst.
In Esslingen mit dem Regisseur dort, der den Geschenken Gaul dort inszeniert hatte, darüber gesprochen und sagte, ja, das interessiert mich sehr. Kannst du mir das mal schicken? Da habe ich ihm das geschickt. Und auch er ist total begeistert. Aber auch er hat im Moment keine Idee, wo man es aufführen kann.
Aber es gibt doch bestimmt irgendwie eine tolle junge Frau, die...
Ja, ja, aber das Problem ist...
Die kann man doch anstellen.
Zum Beispiel in Frankfurt. Die haben zum Beispiel so eine tolle junge Frau, aber die haben auch gesagt, ja, sie können uns das ja mal zuschicken, waren überhaupt nicht interessiert, haben es auch nicht runtergeladen, weil da ist so viel Musik dabei, das kann man nicht einfach als E-Mail verschicken, sondern über Swiss Transfer oder Transfer Now oder so, ihr kennt das ja wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, wurde nicht runtergeladen. Ja, das ist wirklich schade.
Dann müsstest du die Schauspielerin mal direkt anschreiben.
Nee, davon habe ich schon nichts.
Wenn sie das...
Nein, die können nichts in die Wege leiten.
Nee. Schade.
Nicht mal unbedingt der Regisseur. Das sind dann schon Chefdramaturgen oder Oberspielleiter. Ja, genau.
Okay, da kenne ich irgendwie so gar keinen.
Ja.
Nee.
Ja, als ich dieses Knef-Musical geschrieben hatte, da hatte mir das Management von Frau Knef die Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel als Hörbuchregisseur mit Mario Adolf zu arbeiten, mit Volker Lechtenbrink und so. Also mit denen habe ich Hörbücher gemacht von Gerd Hauptmann. Gerd Hauptmann-Geschichten, genau. In München und in Hamburg haben wir da produziert und letztendlich gemischt wurde es dann in Berlin.
Bist du denn dann weiterhin auch noch so viel unterwegs oder machst du jetzt ganz viel, ja, wie Tina vorhin schon sagte, so im Homeoffice oder sowas? Oder, also, ich meine, manchmal sagt man ja so die Jugendjahre, dann hat man die Energie und sowas alles noch, aber je älter man wird, desto...
Ja, der ist kurz über 20.
Ja, weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Also, ich habe ja noch eine kleine Firma, die Firma PianoPad. Also,
und wir könnten hier 2 Stunden sitzen.
Wahrscheinlich noch länger.
Ja.
Wie lange haben wir denn überhaupt Zeit? Ich weiß es gar nicht.
Jetzt 56 Minuten.
Ach so, okay.
Genau.
Also,
deswegen gucke ich hier auch immer zwischendurch auf die Anzeige.
Ich habe ein Patent für eine Notenunterlage. Spielt einer von euch irgendein Instrument? Nein.
Es hapert am Üben.
An der Zeit.
Nee, ich gebe es ja offen zu. Ja. Ich bin nicht fürs dauernde Üben geeignet.
Nee.
Ja,
ich bin auch völlig unmusikalisch, aber ich singe wahnsinnig gerne und das kann man im Religionsunterricht einfach machen, weil da kann man so schräg singen.
Aber selbst für Gesang. Man kann diese Notenunterlage, das ist aus Acrylglas.
Aber nicht unter der Dusche.
Auch unter der Dusche. Ja?
Ja?
Okay, erzähl.
Papier.
So, ja, was hast du da?
Also aus Acrylglas, 67 x 33 cm, also 67 ist ein bisschen mehr als 3 DIN A4 Seiten, mit abgerundeten Kanten und so. Das kann man auf jedes Klavier stellen. Oder E-Piano oder auch ein ganz normaler Notenständer. Dieses Material ist elektrostatisch, das heißt, das saugt das Papier, was man drauflegt, richtig an. Wird nicht sofort weggeweht, wenn ein Fenster geöffnet wird oder wenn man draußen ist oder so. Man muss es nur ab und zu mal mit einem Baumwolltuch mal wieder.
Wenn ich umblättere?
Nee. Das Blatt muss direkten Kontakt haben.
Ja, aber wenn ich die Rückseite von dem Blatt dann brauche, kann ich das dann umdrehen?
Ja, ja, im Prinzip kann man es umdrehen, ja. Aber also mit vielen Songs kommt man mit 3 Seiten schon relativ weit. Oder man klebt sie so zusammen, dass man dann einfach nur umblättern muss. Genau, dafür habe ich auch einen Großhändler. Man kann es überall kaufen, auch bei Rolfink hier in Osnabrück oder Thomann im Internet oder bei Music Store in Köln oder so. Aber ich habe das Problem, dass die Händler in ihren Musikgeschäften ihre Klienten oder ihre Kunden nicht darauf aufmerksam machen, dass es so etwas überhaupt gibt. Und das ist das Problem. Viele wissen nicht, dass es gibt und deswegen fragen sie nicht danach. Ja, und deswegen verkaufe ich leider nicht genügend.
Aber das ist also wieder was für unsere Hörer und Hörerinnen.
Also ich war zum Beispiel auf Musikschulkongressen. Ich habe pro Tag bestimmt 30, 40 Stück verkauft. Die Leute sind nach wie vor da total mit zufrieden. Also Musiklehrer in diesem Fall. Ne? Oder ich war, damals gab es ja noch eine Musikmesse in Frankfurt. Also gerne auf Pianopad, also Pianopad, P-A-D, geschrieben.de gehen und ja, einfach aussuchen, ob man ein Konzertpad, also das ist ein Pianopad in Schwarz, das heißt ein Konzertpad oder ein Pianopad kaufen möchte. Das kann man einfach, ganz einfach auf Rechnung, auch direkt bei mir.
Also Langeweile hast du nicht, ne?
Und es gibt auch noch ein Masterspad, da passen bis zu 7 Seiten drauf. Ja.
Das ist doch nee, ich glaube nicht, dass er Langeweile hat.
Nee, ne?
Also das mit der Bescheidenheit nehme ich langsam auch zurück, so, wenn ich das jetzt alles so blub, 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 blub höre.
Ja, es ist unfassbar, finde ich. Also, ja, ich weiß nicht, als Udo mir das erste Mal das so mehr oder weniger so erzählt hatte, so am Rande, ich glaube, das war in der Pause von dieser Veranstaltung da im Museum am Schöllerberg, da habe ich auch noch gedacht, das, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Aber, genau, Tina hat das gerade auf meinem Zettelberg hier gefunden. Udo macht nicht nur Musik und schreibt Musicals und so weiter und so fort, sondern...
Ja, du schreibst so Bücher. Oder das erste. Und du bist beim zweiten. Richtig?
Jein.
Okay.
Wieso jein?
Jein, deswegen, weil ich habe zum Beispiel 2 Kinderbücher geschrieben.
Okay.
Aber die man leider nicht kaufen kann, weil ich kein... Achso, ich dachte, ich hätte
nee, da steht es nicht mit dabei.
Ist da noch eine dritte Seite?
Nee.
Doch, da.
Doch. Habe ich doch.
Fantasy-Abenteuer mit viel Musik für
Ach, das
Kinder.
Ja, genau.
Bara und die geheimnisvolle Macht der gläsernen Pyramide. Und da gibt es noch einen Fortsetzungsroman dazu. Aber ich habe keinen Verlag gefunden für dieses Kinderbuch.
Ja, das Kinderbücher kannst du knacken.
Das, ich ganz weiß, schwierig. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch ein Theaterstück dazu geschrieben. Und da haben sich 2 Verlage direkt drum gestritten, dass sie das bekommen.
Das ist auch was anderes.
Und ich habe ein Hörbuch dazu produziert, aber noch keine Möglichkeit gefunden, dass es irgendwo gespielt, gezeigt wird.
Mhm. Also bei
und
Theaterstücken ist es ja...
Manchmal habe ich auch zu wenig Zeit, mich da so intensiv drum zu kümmern, weil... Habt ihr gerade gesehen, was ich alles sonst noch so treibe.
Aber bei Theaterstücken ist es oft so, dass Schulen dann gucken und dann sehen sie ein Theater AG oder einfach ein Projekt oder sowas. Da gucken die eher drauf. Bei Büchern gibt es einfach unendlich viel. Und da ist es schwierig, da Fuß zu fassen.
Für welches Alter ist das?
Ja.
Grundschule, Ende Grundschule?
Nee, das ist Grundschule.
Ja.
Ich weiß nicht, so
drei, vier
Jahren. Ja.
Dritte, vierte Klasse. Oder meinst du Kindergarten?
Ja.
Du hast es da stehen, 6+. Also
ja,
Grundschule, ne? Fantasy-Abenteuer mit viel Musik für
aber
Kinder.
Aber es ist eigentlich, eignet es sich sehr gut, alte Weihnachtsmärchen zum Beispiel.
Ja.
Ist auch Musik mit dabei, natürlich.
Ja, aber das wäre doch dann wirklich eine Idee, irgendwie an die Schulen ranzugehen. Ich weiß nicht, ob du das schon versucht hast, irgendwie mit so einem kleinen...
Nein, das
ist auch schwierig.
Ja,
da jemand.
Ja, die Kriegen werden auch wahrscheinlich so zugeschüttet mit irgendwelchen...
Nee, die suchen. E-Mail. Also wenn bei uns, meine Kollegin hat ja oft eine Theater-AG und dann sucht sie zu ihrem speziellen Thema und dann findet sie zu dem
Thema. Ach so, also dann ist das Thema im Grunde genommen im Kopf und dann...
Sie will jetzt was, keine Ahnung, zu Kinderrechten machen und dann sucht sie speziell dazu.
Ja.
Na, oder
Ja, was sehr schade ist, ich habe auch zum Beispiel ein Stück geschrieben, Koma in Lisa. Koma, das ist das Synonym für Amok.
Genau, richtig.
Da ist ein Amoklauf, den sie erlebt. Und ja, und kommt da letztendlich nicht wirklich mit klar, weil viele ihrer Freundinnen und Freunde dadurch gestorben sind und so. Und da passiert unglaublich viel. Dass, wenn man das spielt, ist nur eine Person, die das sozusagen spielt und spricht. Und eigentlich ist es dafür gedacht, dass man eine Chance bietet den Schulen, mal darüber zu reden, ist bei uns eigentlich an der Schule alles okay? Oder sollte man vielleicht etwas verändern? Oder wo könnte man etwas verbessern? Oder wie auch immer. Aber also ich hatte einen Schulberater, der es einigen Lehrern auch Lehrerinnen gegeben hat. Ich glaube 6 Lehrer und einer Lehrerin. Die Lehrerin fand das, hat gesagt, nee, sowas mache ich nicht. Amok oder eine Koma, das geht doch gar nicht und so. Und die anderen, die hätten das eigentlich sofort auch irgendwie gerne gemacht, also das ist umgesetzt. Aber ich habe trotzdem keine Schule gefunden. Es geht mir auch nicht da jetzt ums Geld, aber es ist einfach schade. Ja. Und ich habe sogar noch ein Kindergartenstück geschrieben. Da geht es um das Wort Bitte. Und viele Eltern machen den Fehler, ihren kleinen Kindern immer zu sagen, und was sagt man da?
Stimmt.
Da sagt man bitte, ist das klar? Und danke und so, ne? Bitte und danke. Ne? Aber für Kinder ist das ganz schlimm. Also die leiden da richtig drunter. Man muss denen das vorsagen. Und dieses ist ein Stück, wo 3 Kinder ein Stück spielen für die Eltern des Kindergartens. Also die Kinder spielen das.
Ja.
Ja. Aber auch da habe ich noch keinen Kindergarten, weil alle Kindergärten sind völlig überfordert zurzeit.
Das wollen die Eltern aber auch, glaube ich, nicht hören, dass das eigentlich die falsche Pädagogik ist. Sondern wenn sie es den Kindern vormachen, dann kopieren die das automatisch.
Ja, aber es gibt ja immer wieder Feste, auch von Kindergärten. Und das Stück ist nicht lang. Das ist,
nein, sie wollen dieser Wahrheit nicht ins Auge sehen. Das meine ich damit.
Ja, aber
weil du zeigst ihnen ja im Grunde genommen, ihr zieht eure Kinder falsch.
Ja, aber es gibt sicherlich welche, die sagen, das habe ich doch immer gesagt, dass man das so macht.
Ja, bestimmt.
Ja. Ja, aber ich wollte ja auch nur sagen, es gibt immer wieder Sachen, wo man Energie reinsteckt, aber leider geht es nicht weiter.
Ja, ja. Das stimmt. Ja. So, und was ist das jetzt hier, der ewige Schrecken?
Das ist ein Osnabrücker Ermittlerduo, was versucht, einen Fall aufzuklären. Da ist eine Frau, so um die knapp 40, und immer so 1,5 Jahre, nachdem sie ihren neuen Freund kennengelernt hat, verstirbt er. Und man denkt eigentlich, ja, es ist ein Unfall gewesen und so. Ja, und bis auf den letzten Fall, wo man dann wirklich feststellt, das war Mord. Und so machen die sich dann auf den Weg, den Mörder oder die Mörderin zu finden. Und dabei wird ein irrsinniger Drogenhandel aufgedeckt. Das ist ein bisschen Science Fiction, also noch gibt es das nicht, aber ich wäre mir nicht sicher, dass es das irgendwo mal gibt. Ne? Oder Menschen werden, mir fehlt das Wort.
Du darfst doch nicht zu viel verraten, weil
jedenfalls nicht das Ende.
Ja, die sollen das ja auch noch lesen. Ne?
Aber
eben
gar nicht.
Kurz was anderes. Der Titel heißt ja Der ewige Schrecken und Cut.
Ach, Cut bedeutet C-U-T, Kaya und Thomas. Das ist das Ermittlerduo.
Ah. Und weil man kennt das ja eigentlich aus dem Film. Dass
ja,
dann
genau. Und immer wenn die beiden einen Fall aufgedeckt haben, dann sagen die Kollegen und Cut.
Ah.
Ja. So ist das gekommen.
Deshalb. Und der Roman oder Krimi, an dem du schreibst, also ist das auch ein Krimi? Ist das auch jetzt eine Fortsetzung davon oder ist es was ganz anderes?
Nein, das ist das gleiche Ermittlerduo und da passieren mal wieder sehr außergewöhnliche Sachen.
Ah.
Genau.
Okay, aber da müssen wir jetzt aber wirklich nochmal sagen, den Krimi und auch andere Romane, zum Beispiel von Tina oder so, wer das mal sucht in Osnabrück, der findet das nämlich hier bei Schöngeist im Adolf-Reichwein-Platz. Da haben wir als Autorinnen und Autoren, unter anderem auch Udo Becker, nämlich in einem Regal unsere Bücher stehen, die dann da direkt gekauft werden können. Also nicht lange suchen, sondern da hingehen und kaufen.
Richtig. Ne? Und genau. Und Mitte des Jahres, also ich weiß noch nicht, wann es sein wird, wird im unordentlichen Zimmertheater wird dieses Ermittlerduo dort arbeiten, weil dort ein Theaterstück läuft.
Ah, ja, guck, sind wir gleich bei den Theatermachern schon wieder, ne? Ja, bei denen, weil im Zimmertheater, da tummeln sich ja verschiedene Theatergruppen.
Ich sage das jetzt auch nur wegen dem Roman. Ja. Dieses Ermittlerduo muss dort einen Fall lösen.
Mhm. Aber das basiert jetzt nicht auf dem Krimi, sondern das ist was Eigenes dann. Also jetzt nicht auf dem Roman hier den
Schrecken, sondern... Nein, das sind andere Fälle oder ein anderer Fall.
Ja, die spezialisieren sich langsam so ein bisschen auf Krimi, ne?
Ja, sie wollen immer ein Krimi und ein bisschen was anderes und ne, die machen ja noch ganz viele.
Es lag wirklich an mir. Also die hatten mich dort eingeladen und wir hatten uns ein bisschen kennengelernt. Und ich hatte mir das dort angeschaut und mir noch ein Theaterstück auch angeschaut und so. Und dann kam ich auf diese Idee, die ich dann geschrieben habe.
Ja.
Und Mord im Zimmertheater heißt das.
Mord im Zimmertheater.
Mhm.
Genau. Also können die Leute, die dann da zuschauen, live... Es gibt ja dieses, wie nennt sich das immer noch, so Krimi-Dinner oder sowas, ne? Wo man irgendwo normal isst oder sowas und dann nochmal gibt es irgendwie ein Kreischen und
dann müssen die
Danit und sowas in der Art.
Weiß ich nicht, kenne ich nicht.
Weißt du gar nicht? Willst dich jetzt nicht verraten.
Jawohl. Ist in Ordnung.
Ja, finde ich auch. Was ist denn dein nächstes Projekt? Oder deine Projekte, muss man ja sagen. Ich habe so den Eindruck, mittlerweile
Projekt
machst ganz viel.
Das ist meine Steuererklärung. Das hält einen immer so auf.
Bist du da auch kreativ?
Nein, dann bin ich nicht kreativ.
Ein bisschen Fantasy mit rein.
Ja, genau.
Kleine Leiche irgendwo noch lassen.
Nein. Nee, da muss ich ja einerseits diese Piano-Band-Geschichte, das ist ja eine Firma, die ich laufen habe, wo nicht viel passiert, aber trotzdem.
Mhm.
Also pianoband.de. Und das nächste, ich möchte gerne meinen Roman weiterschreiben, dann habe ich noch eine Idee für Tanztheater, aber ich komme noch nicht so ganz richtig weiter mit dieser Idee. Dann bin ich noch am Überlegen, ob ich ein Stück über Anita Berbach schreibe.
Sagt mir nichts, wer ist das?
Das ist eine Tänzerin Anfang des 20. Jahrhunderts.
Mhm.
Ich glaube, geboren ist in 1908 oder irgendwie so. Genau. War eine sehr, sehr, sehr bekannte Tänzerin, die sehr viel Drogen zu sich genommen hat. Und ich glaube, knapp unter 30 ist sie gestorben.
27 wahrscheinlich, so wie viele andere auch.
Ja, ne? Das ist so dieses Alter, wo man sagt, wenn irgendwie Rockstar oder sonst irgendwas, dann sterben die mit 27 oder gar nicht, wie die Rolling Stones.
Genau. Aber ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen möchte. Also ich möchte gerne den Fortsetzungsroman schreiben. Dann gibt es noch einen Science-Fiction für Kinder, den ich vor längerer Zeit mal angefangen hatte, aber dann kam immer zu viel dazwischen. Und den würde ich auch gerne zu Ende schreiben. Das spielt im Jahre 2193.
Aber wie sieht das dann bei dir aus? Also Miriam Rademacher hat ja zum Beispiel mal erzählt, die hat so eine Schachtel mit verschiedenen Kästchen, wo sie dann immer, wenn sie Ideen hat, zum Beispiel in das Kästchen was reintut, in das Kästchen was reintut. Wie arbeitest du diese verschiedenen Sachen dann durch? Weil vorhin hatte ich ja schon mal gefragt, also kommt man da nicht durcheinander?
Das ist schon verrückt. Ich habe zum Beispiel in meinem Esszimmer ein ein kleines Laptop stehen und mit einem Monitor dabei. Da habe ich letztes Jahr ein Stück geschrieben, das DDR-Experiment. Hm. Da wird die Staatssicherheit, die Stasi, ja, eigentlich mag ich das Wort nicht, verarscht. Und es geht um Zwangsadoption auch und es geht um Flucht aus der DDR und so weiter und so fort. Und die werden abgehört, dort werden überall Mikrofone installiert und so. Also da habe ich ein Theaterstück drüber geschrieben, auch aus meinem, so ein bisschen in Gedanken an meine Zeit, als ich noch in Stendal gearbeitet habe und so.
Also genau. Hast du dann wirklich davon was mitgenommen aus dem alten DDR?
Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch eine Autorenkollegin, die hatte so 3 Seiten so einen merkwürdigen Text geschrieben und dachte, ach, weiß ich auch nicht, was ich damit soll. Und dieser Text hatte mich inspiriert in die DDR. Sie ist dort groß geworden, sie lebt auch noch in Berlin, klar, und so, und ist gerne in Ostdeutschland auch, ja. Und aber so ist dieses ganze Stück entstanden. Mhm. Ja, aber da habe ich auch noch kein. Im Moment liegt es bei Frau Lovin in der Dramaturgie hier in Osnabrück. Aber die hat sich auch noch nicht bei mir gemeldet. Also die war neugierig, aber meistens hört man dann nicht, wenn man Theaterstücke irgendwo hingibt. Die bleiben dann da irgendwo liegen.
Ach, manchmal wünsche ich mir auch, dass man so ja, fast frei wäre, aber man muss ja auch irgendwie sein.
Hast du denn feste Arbeitszeiten, die du dir selber gibst?
Ja, ich habe feste Arbeitszeiten und zwar gebe ich Klavierunterricht.
Ach ja. Ja, aber wenn du jetzt mit deinen eigenen kreativen Sachen zugange bist. Es gibt ja so manche Autoren, Autorinnen, die dann sagen, ich fange morgens um 8 an und schreibe bis um 12 oder sowas.
Ich habe heute zum Beispiel um 3:30 begonnen, heute Morgen.
Mitten in der Nacht?
Früh morgens.
Das ist doch dunkel. Auch mitten in der Nacht.
Ich habe Licht zu Hause.
Oh, im Parlament gibt's Licht, okay.
Nein, aber ich musste unbedingt an der Steuererklärung arbeiten und so. Manchmal weiß man sonst nicht, wo man die Zeit hernehmen soll. Und nur auf deine Frage eben, also zum Beispiel an diesem kleinen Laptop habe ich dieses DDR-Stück geschrieben. Dann habe ich zum Beispiel in meinem Arbeitszimmer, mein Studio, habe ich einen Laptop. Da habe ich zum Beispiel diesen Roman Der ewige Schrecken und Cut geschrieben. Dann, wenn ich Ideen habe, dann habe ich da noch ein Laptop. Ja, ich weiß, das klingt halt komisch. Ja, aber ich kann das nicht mal am gleichen Platz. Also
du wechselst den Platz, je nachdem, was du gerade machst.
Ja,
das ist doch cool.
Finde ich interessant, echt. Ja, gut, den Platz muss man natürlich haben.
Dann habe ich zum Beispiel einen Laptop, wo ich klar auch meine E-Mails und all diesen ganzen Kram habe. Wo ich dann, wenn ich eine Idee habe, dann ziehe ich das schnell da rein und so. Also da wird dann mal gesammelt.
Ja. Also ich finde das immer so interessant zu hören, wie unterschiedlich die Leute arbeiten. Weil ich weiß noch irgendwie eine Autorin, die jetzt nicht mehr hier wohnt, die hatte zum Beispiel immer ihre Ideen ins Handy gesprochen und hat das dann auf ihr Notebook dann praktisch gleich in Schriftsprache dann umsetzen lassen. Ja!
Ja.
Und das ist so unterschiedlich.
Ja, aber wie ist das so, dass ich, wenn ich im Wald laufe oder so, dass ich mich vielleicht selber anrufe, weil ich irgendeine Melodie oder irgendeinen Text habe oder eine Idee habe oder so. Ja.
Das mache ich aber auch.
Ich mache auch. Mindestens, dass ich mir selber E-Mails schreibe oder so, damit ich Sachen nicht vergesse oder eben Link zu irgendwas oder was weiß ich, dass ich dann den... das mache ich auch, ja. Genau. Ich gucke gerade hier, also wir sind jetzt, wir haben noch eine gute Minute, aber.
Sag nur mal schnell, was für Musik habt ihr früher gemacht? Welche Richtung?
Also die Bands, die Bands.
Also Scrap war Rockmusik mit deutschen Texten. Mhm. Und die Texte haben wir auch selber geschrieben und so. Und ich hatte jetzt noch einen Text, den habe ich tatsächlich, ich arbeite nie damit eigentlich, aber in eine KI eingegeben. Und da wurde ein Song raus, den ich weiter produziert habe. Und jetzt möchte ich eigentlich noch ein Video dazu produzieren, aber ja. Der Song heißt, du siehst so schrecklich aus.
Oh, das ist ja ein schöner Abschluss heute. Ja. Nein, tun wir hier überhaupt nicht.
Manchmal steht man vor dem Spiegel und denkt, oh, Heute siehst du aber echt. Mhm. Da musst du mal irgendwas tun.
Das reicht schrecklich oft nicht.
Konnten denn dann...
Das war ja auch das Wort.
Ganz kurz nochmal zu deinem Anfang. Jetzt, wenn wir das jetzt gehört haben, was du alles kreativ machst und schaffst und wie du unterwegs bist. Du sagtest ja ganz am Anfang, deine Eltern wollten das nicht mit dem Klavierunterricht und mit der Musik und so weiter. Haben die denn da ihren Frieden mitgeschlossen oder waren die dann doch sehr...
Also das muss man sich mal vorstellen. Mein Vater war nur einmal in einer Vorstellung mit dabei und meine Mutter überhaupt nicht.
Echt?
Ja.
Das ist ja schade.
Schon verrückt, ne? Meine Großmutter auch nicht oder so. Ich fand das auch damals nicht schlimm oder so.
Ja, gut, man muss seinen eigenen Weg gehen, das ist auch so.
Das ist klar. Aber heute finde ich das schon irgendwie erstaunlich. Mhm. Ja. Zumal meine Mutter auch ein bisschen Klavier gespielt hat, ein bisschen Akkordeon, so ganz wenig. Aber mein Vater ja Orgel spielte damals ganz schrecklich.
Der Hammond-Orgel, oder?
Ja, so ähnlich. Ja. Mhm. Ja, ja.
Ja. Oh. Mann, also Leute, Musik und Bäcker, Musik und Wort.de einmal gucken und wir sagen jetzt gemeinsam Tschüss.
Genau, und es ist nämlich auch schon dunkel.
Genau, damit
und
wir dann nach Hause
hat,
finden.
Mich zu einer Ausstellung einzuladen, zu einer Vernissage. Ich mache nämlich Fotos, abstrakte Kunst auf Acrylglas, 75 mal...
Also wir machen irgendwann 50. den zweiten Teil mit dir, was du noch alles machst.
Und, ja,
okay,
einfach mich anladen. Fotoart-becker.de.
Ja, genau.
So haben wir das auch noch geschafft.
Genau. Ja, und wir essen jetzt die Kekse auf, weil wir gar nicht dazu gekommen sind. Ja. Und sagen Tschüss.
Genau, bis zum nächsten Mal. Ja. Und danke, dass du da warst.
Ja, danke auch. Tschüss.